Liebe Gemeinde, wir erklimmen heute einen bedeutenden Berg miteinander. Der Berg, er heißt Moria. Das bedeutet vermutlich so etwas wie das Sehen Gottes. Das Sehen Gottes. Und auf diesem Berg, beziehungsweise in der Geschichte, die sich auf diesem Berg ereignet, das sehen und lernen wir etwas über Gott. Wer er ist, was er tut. Und darum habe ich diese Predigt überschrieben: Moria zeigt uns Gott. Moria zeigt uns Gott. Unser Bibeltext gehört zu den beeindruckendsten und deutlichsten Beschreibungen des Evangeliums im Alten Testament. Es ist die Geschichte von Abrahams Opfer in 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22 und wir lesen die Verse 1 bis 19. Hier heißt es in Gottes Wort: Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott dem Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfer ihn dort als Brandopfer zu einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater! Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Diese Geschichte, sie gehört zu den Höhepunkten. Ja, ist vielleicht der Höhepunkt im Leben Abrahams. Hier zeigt sich wirklich, dass Abraham in den Jahrzehnten, mit denen er mit Gott wandelte, gelernt hat, Gott zu vertrauen. Es ist eine Prüfung von Abrahams Gehorsam, so heißt es gleich im ersten Vers, dass Gott ihn prüft, er stellt ihn auf die Probe. Und diese Prüfung, sie endet mit der freudigen Rettung Isaaks. Doch wir verstehen weder den Gehorsam Abrahams richtig, noch diese besondere Bedeutung dieser Prüfung, wenn wir nicht erkennen, dass uns diese Geschichte etwas über Gott lehrt und über Gott lehren soll. Moria zeigt uns Gott. Was Abraham hier tat mit seinem Sohn Isaak, ist ein Beweis seines Glaubens und ein Beweis seines Gehorsams. Aber es ist auch eine deutliche Vorschau dessen, was Gott selbst tut. In Hebräer 11, da wird Isaak aus dieser Geschichte mit Jesus verglichen. Er ist ein Gleichnis darauf, was mit Jesus geschieht. Und darum wollen wir uns heute diesen Text unter dem Aspekt anschauen, was uns Moria über Gott zeigt. Und nächste Woche, so Gott will, was uns dieser Text über den Gehorsam Abrahams zeigt und lehrt. Dieser Text, er veranschaulicht und lehrt uns, wie kaum ein zweiter Text im Alten Testament, die Bedeutung des Evangeliums Gottes. Gott, der Vater, opfert seinen Sohn, um Vergebung und Frieden zu schaffen. Und es fängt an, erstens, mit der Liebe Gottes. Erstens die Liebe Gottes. Isaak ist für Abraham sehr wichtig, sehr bedeutend. Er ist Abrahams echter Sohn, der einzig rechtmäßige Sohn, der alles von Abraham erben sollte. Und dazu liegt die Verheißung Gottes auf Isaak. Das Versprechen des Segens Gottes ruht auf Isaak. Abraham liebte Isaak von ganzem Herzen. Und umso schwerer und härter war das, was Gott von ihm verlangte. Hier in Vers 2 lesen wir, und er, Gott, sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ja, es war das Höchste, was Gott von ihm verlangte. Nichts, nicht mal das Opfer seines eigenen Lebens wäre schwerer gewesen als das, was Gott hier von Abraham verlangte. Opfere deinen einzigen Sohn, den du liebst. Und genau dieses Bild oder diesen Vergleich gebraucht nun auch der Geist Gottes, wenn er in der Bibel die Bedeutung von Jesus, dem Sohn Gottes, beschreibt. Er ist der einzige Sohn Gottes. Nun, natürlich nimmt Gott die Gläubigen als Söhne auf. Sie werden adoptiert in die Familie Gottes und demzufolge gibt es viele Kinder Gottes. Jeder, der glaubt, er darf sich ein Kind Gottes nennen. Die Bibel bestätigt das. Aber nur von Jesus lesen wir eine besondere Beschreibung, nämlich, dass er der eingeborene Sohn von Gott ist. Das heißt, der einzig gezeugte Sohn. Jesus ist einzigartig und unvergleichlich. Seine Gottessohnschaft ist eine wesenhafte Gottessohnschaft. Er ist wahrer Gott, der einzige ewige Sohn Gottes, der eingeborene Sohn. Und darum erinnert sich Johannes an die Zeit mit Jesus, wenn er staunend bezeugt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Und wie bei Isaak bedeutet das auch, dass Jesus zum Erbe von allem bestimmt ist. In Hebräer 1, Vers 2 heißt es, Gott hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus ist nicht nur ein verstoßener oder missratener Sohn, sondern der einzig ewige Sohn Gottes, mit dem der Vater einen großen Plan hat. Er soll alles erben. Der Vater liebt den Sohn und freut sich an ihm. Er ist der eingeborene Sohn. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, das wird dreimal wiederholt in diesem Text, deinen einzigen, den Isaak, den du lieb hast. Isaak bedeutet, er lacht. Und es hat sich auch darin erfüllt, dass Isaak die Freude seines Vaters war. Nach langer Zeit des Wartens und des Sorgens und des Kummers hat Gott auch ihm ein Lachen bereitet. Isaak, er lacht. Als Jesus als Mensch auf dieser Erde lebte, da ertönte zweimal die Stimme Gottes des Vaters aus dem Himmel. Bei der Taufe und auf dem Berg der Verklärung. Und was sagte Gott, der Vater, über seinen Sohn? Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus ist die Liebe und Freude seines Vaters, das Höchste und Kostbarste. Und doch, so wie bei Abraham hier in unserer Geschichte, gibt auch Gott, der Vater, sein Liebstes für uns, die wir glauben. Sein Höchstes und Liebstes. Johannes schreibt in seinem Brief, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Hierin ist die Liebe Gottes offenbar. Hier sehen wir die Liebe Gottes. Er hat seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, seinen eingeborenen Sohn für uns dahingegeben. Der Vater liebt den Sohn und gibt ihn dennoch hin als ein Opfer für Sünden. Die Geschichte von Abraham und Isaak zeigt uns etwas von der Liebe Gottes, des Vaters zu seinem Sohn. Und von der Liebe Gottes zu uns. Doch nicht nur das, sondern wir lernen auch das von der Liebe des Sohnes zum Vater. Dreimal heißt es in unserem Text über Abraham und Isaak, und sie gingen beide miteinander. Und sie gingen beide miteinander. Sie gehen zusammen miteinander zum Berg. Und sie gehen zusammen miteinander auf den Berg hinauf. Und sie gehen beide miteinander vom Berg zurück. Isaak vertraute seinem Vater. Sogar noch auf dem Rückweg. Sie gingen beide miteinander. Er lernte wohl erst auf dem Berg genau, was mit ihm geschehen sollte. Aber schon vorher reichte ihm die Antwort seines Vaters, um mit ihm zu gehen, um weiterzugehen. Gott wird ein Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Er liebte und vertraute Abraham, sogar als er gebunden auf dem Altar gelegt wurde. Abraham und Isaak gehen beide miteinander in diesem Text. Jesus, der ewige Sohn Gottes, er wusste schon, bevor er auf diese Erde kam, ja, bevor die Erde erschaffen wurde, dass er kommen wird, um für Sünder zu sterben. In der Theologie nennen wir es den Bund der Erlösung. Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist haben eine Vereinbarung getroffen, einen Bund, dass der Vater den Sohn als Opfer hingeben wird, damit Frieden zwischen Gott und sündigen Menschen bewirkt werden kann. Und das war kein Zwang, keine Täuschung, keine Erpressung, sondern Jesus stimmt mit dem Plan und dem Weg des Vaters völlig überein. Sie gehen miteinander. Er vertraut und liebt dem Vater. Und in Hebräer 10, Vers 5, Da zitiert der Schreiber den ewigen Sohn Gottes, als er sich aufmacht vom Himmel auf die Erde, um als Baby Jesus geboren zu werden. Und hier spricht der Sohn, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. In diesem Willen sind wir geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er kannte die Buchrolle, wie hier 1. Mose 22, wo von ihm geschrieben steht. Und die vielen anderen Bibelstellen, wo darauf hingewiesen wird, dass Gott sich ein Opfer ersehen hat, das nicht in Tieropfern besteht, sondern ein wirksames Opfer zur Vergebung von Sünden. Das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und kurz vor seinem Tod sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Das heißt, ich bin sündlos, ich bin unschuldig. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Johannes 14, ab Vers 30. Und dann gehen sie nach Gethsemane, dort, wo Jesus gefangen wurde. Sie gingen beide miteinander, der Vater mit dem Sohn. Sie gingen beide miteinander. Der Sohn liebt den Vater, der Sohn vertraut dem Vater. Auf Moria sehen wir etwas von der Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Es herrscht Liebe innerhalb der Personen Gottes. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Es herrscht völlige Verbundenheit, völlige Einheit. Sie wirken zusammen, sie gehen miteinander. Und das Evangelium, die gute Nachricht von der Rettung, gründet auf der Liebe Gottes. Wir verstehen das Evangelium nicht, wenn wir nicht verstehen, es gründet auf der Liebe Gottes. Die Liebe innerhalb der Gottheit und die Liebe Gottes zu uns Menschen. Der Vater bestimmt und gibt hin. Der Sohn erfüllt willig für uns Menschen. Der Geist wendet es an den Herzen der Menschen, dass wir glauben und mit Christus verbunden sind. Das Evangelium gründet in der Liebe Gottes. Und darum siehe die Liebe Gottes. Wenn ein Multimilliardär, zum Beispiel Elon Musk, war jetzt in den Nachrichten, wenn er hier in Deutschland in einem Restaurant der Kellnerin 200 Euro Trinkgeld schenkt, nachdem er einen Kaffee getrunken hat, dann ist das schon eine große Summe und die Kellnerin wird sicher dankbar sein. Vielleicht sagt sie, so viel Trinkgeld hat sie noch nie in ihrem ganzen Arbeitsleben erhalten und wird sie vielleicht auch nie wieder erhalten. Aber gleichzeitig wird sie nicht auf den Gedanken kommen, der Elon Musk, der muss mich lieben. Warum? Nun, wenn man es genau betrachtet, für ihn sind 200 Euro Kleingeld. Er merkt es wahrscheinlich noch nicht einmal. Eigentlich hätte er ebenso 2000 Euro schenken können, ohne dass es ihn kümmern müsste, oder? Es ist doch nur wenig in seinen Augen. Denkst du vielleicht manchmal so über Gott? Gott ist doch der Größte und Reichste überhaupt. Größer als alle Multimilliardäre zusammengenommen. Er ist unendlich mächtig und einflussreich. Er hat gar keinen Mangel. Wieso hilft er denn mir nicht in meinen Nöten? Da, wo mein Geld knapp wird. Oder warum hilft er mir nicht, dass ich mehr Gelingen habe auf der Arbeit und mir keine Sorgen machen muss? Wäre das nicht eine Kleinigkeit für ihn? Wäre das wirklich so ein großer Aufwand für ihn? Würde er es überhaupt merken? Liebt Gott mich vielleicht gar nicht? Es scheint doch irgendwie alles gegen mich zu laufen. Und Gott hilft mir nicht. Dabei wäre es doch nur so eine Kleinigkeit für ihn. Kennt ihr solche Gedanken? Wieso muss ich mich sorgen? Warum muss alles so kompliziert sein? Warum ist mein Leben so schwer, wenn Gott doch da ist? In Römer 8, Vers 31, da schreibt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott ist nicht geizig. Gott ist nicht knausrig. Lieber Christ, Gott hat sein Höchstes und Bestes, sein Liebstes und Kostbarstes hingegeben und nicht verschont für dich. Das Opfer von Jesus Christus war keine Kleinigkeit. Es war das Größte und Höchste, was Gott geben konnte. Der größte und höchste Liebesbeweis, den er aufbringen konnte. Es war wirklich etwas Schweres, was Gott gab. Den eingeborenen Sohn. Und daran sollen wir sehen, Gott hält nichts zurück, was gut ist. Alles, alles, ausnahmslos alles, was Gott in deinem Leben tut, was er dir gibt oder auch was er dir vorenthält, es geschieht aus Liebe. Es ist nicht Unwissen, es ist nicht Desinteresse, es ist nicht Ohnmacht, es ist Liebe, mit der Gott dir, wenn du glaubst, begegnest. Und du sagst, woran soll ich das erkennen? Woher weiß ich denn, dass Gott mich liebt? Am Kreuz von Golgatha siehst du die Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar. Am Kreuz von Golgatha siehst du die Liebe. Auf dem Berg Moria, wohin er seinen Sohn brachte, siehst du die Liebe Gottes für dich. Dort siehst du, wie Gott der Vater und Gott der Sohn nichts unterlassen haben, nichts zurückgehalten haben, um zu beweisen, dass sie es gut mit dir meinen. Siehst du die Liebe Gottes? Siehe die Gabe des Vaters. Siehe den Gehorsam des Sohnes bis zum Tod. Und er ist gestorben für das Leben und den Segen der Gläubigen. Du magst in deiner Situation dich sorgen und nicht sehen, wie das alles irgendwie zum Guten wirken kann. Aber das Kreuz von Golgatha ist der höchste und feste Beweis, Gott liebt. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn der Heilige Geist in dir Glauben gewirkt hat und du weißt, ich gehöre zu Jesus, dann musst du nicht mehr zweifeln, sondern schau auf Golgatha und siehe die Liebe Gottes. Und zweitens, die Gnade Gottes. Diese Liebe Gottes wird ausgeführt in der gerechten Gnade Gottes. Das, was auf dem Berg Moria geschah, es war ein Hinweis auf das, was 2000 Jahre später geschehen sollte, nämlich am gleichen Ort. Denn der Ort Moria wird neben unserem Bibeltext nur noch an einer einzigen anderen Stelle erwähnt. Gut 1000 Jahre, nachdem Abraham hier mit Isaak auf dem Berg war, baute Salomo, der Sohn Davids, den Tempel Gottes. Und in 2. Chronik 3, Vers 1 lesen wir, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria. Auf dem Berg Moria. Der Berg Moria ist also kein anderer Berg als der Berg Zion, wo Jerusalem steht, wo der Tempel des Herrn gebaut wurde. Zur Zeit Davids, da wurde genau an diesem Ort auf der Tenne Araunas der Engel des Herrn gestoppt, der die Strafe Gottes für die Sünde Davids ausführte. David wurde hochmütig und Gott sendet einen Engel, der Tod und Verderben sendet auf dem ganzen Land. Und mitten auf dem Berg Moria, vor den Stadtmauern Jerusalems, auf der Tenne von einem Arauner, da bleibt der Engel mit blankem Schwert in der Luft stehen. Er stockte. Genauso wie das erhobene Messer Abrahams über Isaak. Er hält inne. Noch einmal hält Gott inne. Das war 1000 Jahre nach Abraham. Und noch einmal 1000 Jahre später, auf einem kleinen Hügel auch vor den Stadttoren Jerusalems, auf dem Gebirge Moria, da wird ein Kreuz aufgestellt. Golgatha ist auf Moria. Golgatha ist auf Moria. Es ist die Stelle, wo der Zorn und die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr innehält, sondern erfüllt wird. Gott hat es so vorgesehen und unser Text weist genau darauf hin. Hier erfüllt sich das Gericht. Und trotzdem war es auch ein inneres Ringen, eine Prüfung, ein schwerer Gang. In herzergreifender Weise lesen wir hier in unserem Bibeltext, wie Isaak Abraham auf den Weg fragt. Vers 7, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Man kann sich kaum vorstellen, was in dem Herzen von Abraham vorgehen musste in dieser Zeit. Als Isaak ihn fragt, mein Vater, wo ist das Lamm? Was kann als Opfer dienen? Ich sehe, alles ist vorbereitet, aber wo ist das Schaf zum Opfer? Jesus auf der anderen Seite wusste, dass er das Lamm ist, der sein Leben hingibt. Und doch war es ein fragendes Ringen. Gibt es nicht einen anderen Weg, Vater? Mein Vater? Im Garten Gethsemane lesen wir in Matthäus 26, Abvers 38. Da spricht er zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus vertraut seinem Vater. Aber ja, er hatte Angst. Und die Frage kam in seiner betrübten Seele auf, in seiner sterbensmatten Seele, gibt es vielleicht auch ein anderes Opfer? Gibt es irgendeinen anderen Weg? Aber es gab keinen. Es gibt keinen. Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Es gibt nur ein einziges Opfer, das Sünden fortnehmen kann. Das Brandopfer, das Gott sich ersehen hat. Sein eingeborener Sohn, Jesus Christus. Und Jesus, er ging weiter, bereit, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber es war ein Leidensweg für Jesus. Ein beschwerlicher Weg. Ein qualvoller Weg. Nun ebenso wie Isaak ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Das letzte Stück dann ging er zu Fuß. Und auf seinem Rücken trug er, wie Isaak, die schwere Last des Holzes für sein eigenes Opfer. Abraham legte das Holz, das gespaltene Holz für das Brandopfer auf seinen Sohn Isaak. Jesus trug das Holz vom Kreuz auf seinem Rücken auf den Hügel Golgatha. Nun, Abraham verschonte Isaak noch bis zur letzten Stunde, um ihm das Wort Gottes zu erklären, dass er geopfert werden sollte. Aber Jesus erlitt schon auf dem Weg in dem Bewusstsein des Todes. Er wusste, was ihn erwartet, als er auf dem Esel ritt. Direkt nach dem Einzug in Jerusalem, wo er ja noch gefeiert wurde, als er auf dem Esel einritt, da sagt Jesus in Johannes 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus war bereit, alles zu erfüllen. Er war bereit zu sterben, weil er wusste, dafür ist er in diese Stunde gekommen. Er ging freiwillig. Er wusste, niemand nimmt sein Leben, sondern er lässt es freiwillig für die Erwählten. Er wusste genau, was auf ihm zukommt. Und dennoch floh Jesus nicht. Er war gebunden durch seine Liebe und seinen Gehorsam dem Vater gegenüber, noch bevor er durch die römischen Soldaten mit Stricken gebunden wurde. Er wusste, ich bin das Lamm, das Gott vorgesehen hat, um die Sünden der Welt wegzutragen. Jesaja, er schreibt über Jesus prophetisch voraus, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. Jesaja 53. Jesus ist das Brandopfer, das Schaf zum Opfer, das Gott ersehen hat. Doch anders als Isaak starb Jesus tatsächlich. Er ist nicht nur das stumme Lamm, das willig war, in den Tod zu gehen, sich binden zu lassen, auf den Altar legen zu lassen. Er ist auch der Widder in unserer Geschichte, der tatsächlich geschlachtet wurde. Abrahams erhobene Hand wurde aufgehalten. Der Racheengel über der Tenne Araunas, er blieb in der Luft stehen. Aber auf Golgatha fuhr das Messer des gerechten Zornes Gottes hinab. Auf Golgatha brannte das Gericht und der Zorn Gottes. Und er wurde nicht aufgehalten. Am Kreuz von Golgatha schlachtete der Vater seinen einzigen und geliebten Sohn als Brand- und Schuldopfer auf dem Altar Gottes. Das Messer war nicht in der Hand der Römer, es war in der Hand des Vaters. Nochmal Jesaja 53. Doch dem Herrn, Jahwe, gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Der Vater schlachtet seinen Sohn. Es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Abrahams Opfer war ein Hinweis, ein Schatten. Das Opfer Gottes, das er sich ersehen hat, war nicht der Widder zur Zeit Abrahams. Es war der ewige Sohn. Es ist Jesus Christus. Er wurde zerschlagen. Er ist das Vorgesehene, das ersehene Opfer. Und zwar als Stellvertreter. Wir verstehen die Prüfung Abrahams nicht, wenn wir nämlich nicht verstehen, wie viel das mit Gott selbst zu tun hat. Das ist keine willkürliche Prüfung. Es ist eine Darstellung dessen, was Gott tut und was er getan hat. Ja, es war ein Opfer der Stellvertretung. Über diesen Widder heißt es in unserem Text, da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Anstelle. Wisst ihr eigentlich, wie bedeutend dieses Wort ist? Es ist ein sehr, sehr kostbares Wort. Anstelle. Der Widder wurde geopfert an der Stelle des Sohnes, sodass der Sohn lebt und der Widder stirbt. Und auf Golgatha wurde der Sohn Gottes geopfert an der Stelle, wo wir als Sünder hätten sterben müssen, wo unsere Sünde uns eigentlich schon an das Holz gebunden hat. Das war unser Ort, das war unser Platz, wo der Zorn Gottes entbrennen sollte, wo wir das Zorngericht Gottes erfahren hätten sollen. Aber es trat jemand an unsere Stelle. Es wurde jemand an unserer Stelle getötet, geschlachtet, zerschlagen. Jesus trat an unsere Stelle. Gott opferte ihn anstelle von unserer Verdammnis. Und hier ist Gerechtigkeit und Gnade verbunden. Das gerechte Gericht Gottes, das nicht aufgehalten werden durfte. Es gab keinen anderen Weg. Dieser Kelch, er konnte nicht vorübergehen. Das gerechte Gericht Gottes, die Hand Gottes, die richtend hinabfährt, wird nicht aufgehalten, wird nicht verzögert, wird nicht abgeschwächt. Tod und Gericht, Zorn und Fluch kommen herab. Aber sie treffen den Stellvertreter. Jesus ist der Stellvertreter. Gottes eigener Sohn tritt an unsere Stelle. In unserem Text hier, da atmen wir ganz erleichtert auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als ihr den Text zum ersten Mal gehört habt oder gelesen habt und es noch voller Spannung war. Was passiert hier? Was passiert hier? In unserem Text atmen wir auf, puh, der geliebte Sohn hat überlebt. Es hat nur irgendwie so diesen Widder getroffen. Oh, Happy End, das ist ein froher Ausgang. Zum Glück nur den Widder. Der Sohn geht frei aus. Aber wisst ihr was? Im Evangelium ist es andersherum. Im Evangelium ist es andersherum als hier in unserem Text. Wir waren in Sünden verstrickt, wie der Widder im Gestrüpp. Wir waren unnütz und wertlos. Und der Sohn legt sich, der geliebte, eingeborene Sohn, legt sich für uns auf dem Altar und sagt zum Vater, lass mich an ihrer Stelle, anstelle dieser Menschen sterben. Schlage mich für sie. Was ist das für eine unfassbare Geschichte? Aber wir dürfen die Auferstehung nicht auslassen. In Hebräer 11, Vers 19 heißt es über unsere Stelle hier, Abraham glaubte und dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Isaak erlebte und es war wie ein Gleichnis auf Jesus, der auferstanden ist. Nachdem Abraham 3 Tage mit Isaak nach Moria ging, da war Isaak totgeweiht. Er war wie schon gestorben. Abraham wusste, dass er ihn opfern sollte, dass ein Todesgericht über ihn steht. Aber er hoffte, vielleicht kann Gott ihn wieder zum Leben auferwecken. Er hat mir doch eine Verheißung gegeben, die auf Isaak ruht. Und als er den Widder anstelle des Sohnes opfern sollte, da war es wie eine Auferstehung von Isaak. Und der Hebräerbrief sagt, es war ein Gleichnis, ein Gleichnis auf Jesus, der tatsächlich auferstanden ist am 3. Tag von den Toten. Er hat nicht nur als Lamm für die Sünden gelitten und bezahlt. Er hat auch wie ein Widder den Weg zum Leben aufgestoßen, den Tod besiegt, der ihn nicht halten konnte, und Leben und Unvergänglichkeit hervorgebracht für alle, an dessen Stelle er getreten ist, für die Erwählten Gottes. Und darum, siehe die gerechte Gnade Gottes. Wir waren einst alle Nichtgeliebte, verblendet und unvernünftig, verdorben und verstrickt in Sünden, versklavt und gefangen. Wir waren diejenigen, von denen die Engel hätten sagen müssen, ah, ein guter Ausgang, die Sünder wurden bestraft, nicht der Sohn. Hätten nicht die Engel sagen müssen, wenn einer von uns am Kreuz gehangen hätte, ah, ein guter Ausgang, der Widder stirbt und nicht der Sohn. Ich und du, wir haben die Strafe Gottes verdient. Durch die Sünde im Herzen und in der Tat, wegen unserer Unzucht und unreinen Gedanken, wegen unserer maßlosen Ausschweifung und Vertrauen auf falsche Dinge, auf Götzen, die nicht Gott sind, wegen unserem Hass und unserer Lieblosigkeit und unserem Streit und unserer Eifersucht und unseren Zornausbrüchen, und dieses ständige, egoistische Drehen nur um uns selbst, nur um unser eigenes Wohl, nur um unseren eigenen Vorteil. Für unsere Manipulation, wie wir alles drehen wollen zu unseren Gunsten und unser Neid und unsere Habsucht und Lästerei und was man alles aufzählen könnte. Wir haben den Tod verdient. Du hast den Tod verdient. Aber Jesus ist ein Stellvertreter geworden für alle, die ihm glauben. Für alle, die ihre eigene Sünde erkennen und merken, ich bin nicht der Eingeborene, ich bin der Widder, ich habe nichts verdient als den Tod. Aber wer an Jesus glaubt, den eingeborenen Sohn Gottes, den Gott ersehen hat als ein Brandopfer und Schuldopfer an unserer Stelle, der darf leben. In Jesus ist die Gerechtigkeit erfüllt, die Schuld bezahlt, die Sünden vergeben. Glaube an Jesus, vertraue dich ihm an und denke niemals, du brauchst kein Opfer. Oh, ein Opfer wird geschlachtet. Der Zorn Gottes fährt hinab, er bleibt nicht stehen. Aber glaube an das eine Opfer, das fähig ist, Sünden zu vergeben. Jesus Christus, glaube an ihn, tue Buße, vertraue dich ihm an. Und als drittes der Segen Gottes. Wozu hat Gott dieses einzigartige Opfer ersehen? Was ist damit tatsächlich erreicht worden? Nun, durch Jesu Tod und Auferstehung finden wir die Ursache für alle Segnungen, ja für alles Gute, was Gott uns schenkt. Es gibt nichts Gutes von Gott, was wir nicht empfangen aufgrund von Jesu Opfer. Durch Jesus erfahren wir die Nähe zu Gott. Abraham, er sagt zu seinen Knechten am Fuß des Berges, ich aber und der Junge, wir wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann opfern sie ein Brandopfer. Das Wort Brandopfer heißt so viel wie hochsteigen. So wie das ganze Opfer in Rauch aufgeht und in den Himmel aufsteigt, so soll auch der Anbeter sein Herz zu Gott erheben, wenn er ein Brandopfer gibt. Und durch Jesus, durch sein Opfer, können wir tatsächlich zu Gott kommen, durch den Geist, den er uns schenkt. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. In Epheser 2, Vers 13 heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir erfahren die Nähe Gottes. Wir dürfen hinzunahen durch das Opfer von Jesus, weil er sein Blut auf dem Altar Gottes hat fließen lassen. Dürfen wir Gott nahe kommen, die wir es eigentlich nicht verdient haben. Wir haben Zugang zu Gott und wir können ihn wirklich anbeten durch das wohlgefällige Opfer des Sohnes. Durch ihn bekommen wir Vergebung unserer Schuld. Wir werden rein gesprochen, gerecht gesprochen, so dass wir als wahrhaftige Anbeter vor Gott treten dürfen und nicht hinausgestoßen werden. Nur durch Jesus können wir wirklich leben, nämlich leben vor Gott, für den wir geschaffen sind, an dem wir uns erfreuen und den wir wahrhaftig verherrlichen sollen. Und Jesus schenkt uns auch die Sicherheit durch Gott. Gott sagt hier zu Abraham in Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Nach dem Opfer schwört Gott bei sich selbst, um den Segen Abraham zuzusichern. Hebräer 6 geht darauf ein. Gott konnte ja bei keinem Höheren schwören. Wir haben es neulich mal gehört in einer Predigt. Aber weil Gott bei sich selbst schwört, ist es die höchste Sicherheit, die höchste Sicherheitsstufe, die höchste Versicherung, die wir bekommen können. Und das soll uns Trost und Gewissheit geben. Das Opfer Jesu, es sorgt für vollkommene Sicherheit des Segens Gottes. Wenn der Segen Gottes an deinem Gehorsam, an deiner Opferbereitschaft, an deinem Spendenaufkommen, an deiner Sammlung von guten Werken abhängig wäre, hättest du keine Sicherheit. Ja, andersrum, du hättest die Sicherheit, dass du alles verlierst, dass du keinen Segen Gottes verdienst. Aber durch das Opfer von Jesus, das völlig ausreicht, das völlig Sünden vergibt, das völlig wohlgefällig war vor Gott, das völlig das Ziel erreicht hat, den Zweck erfüllt hat, zu dem Gott es bereitet hat. Es bedeutet Sicherheit des Segens für alle, an dessen Stelle Jesus getreten ist. Du musst dich nicht sorgen. Du musst nicht zweifeln. Der Segen Gottes geht nicht verlustig. Jesus ist gestorben und auferstanden, die Sünde ist getilgt, der Tod besiegt, das Gericht schon vollzogen, die Hölle überwunden, über die teuflischen Mächte und Gewalten hat Gott in Jesus einen Triumph gehalten. Es bleibt nichts mehr übrig, das dich trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts kann mich mehr trennen. Er hat geschworen, sein Segen ist sicher. Weder Krankheit oder Angst, weder Verfolgung oder Insolvenz, weder Krisen oder Gefahren oder Gewalt oder irgendetwas können uns trennen von dem Segen Gottes, wenn wir mit Christus verbunden sind. Er herrscht über alles und er hat den Segen verheißen und das Opfer von Jesus genügt zur vollkommenen Zusicherung. Es ist ein Schwur Gottes. Und durch Jesus ist auch die Anzahl vor Gott bestimmt. Gott verheißt Abraham eine Nachkommenschaft so zahlreich wie der Sand am Meer und einen Segen, der auf alle Nationen der Erde übergeht. Und genau das ist, was Jesus erfüllt hat. Er hat durch sein Blut Menschen erkauft aus allen Sprachen und Nationen. Und jeder, der glaubt, gehört zu dem Volk Gottes. Und in der Offenbarung heißt es, es ist eine unzählbare Schar von Erlösten. Es ist eine persönliche Stellvertretung. Jesus wusste, für wen er sein Leben gibt. Und wenn du glaubst, gehörst du zu denen, zu dem Volk Gottes, zu denen, die aus allen Nationen den Segen empfangen sollen, den Gott geschworen hat. Und das höchste aller Segnungen ist die Erkenntnis von Gott. In Vers 14 heißt es, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Wir finden hier ein Wortspiel mit Sehen und Vorsehen. Vorsehung ist ja das Umsorgen, das Vorbereiten und sich kümmern. Und Sehen ist das Erkennen, das Wahrnehmen. Gott hat vorgesehen, also vorgesorgt oder vorbereitet, und auf dem Berg wird gesehen. Hermann Menge übersetzt diesen Vers so, Abraham nannte dann jenen Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heutigen Tags auf dem Berge, wo der Herr gesehen wird. Und ich glaube, hier ist eine treffende Übersetzung. an der Vorsehung Gottes, dass Gott ein Opfer vorgesehen hat als Stellvertreter für uns, sehen wir Gott, erkennen wir, wer Gott ist. Jesus offenbart uns Gott. Durch die Vorsehung Gottes von einem Opfer für unsere Schuld in Jesus können wir die Liebe und die Gnade und allen Segen Gottes sehen. Ja, wir können Gott selbst kennenlernen, weil wir nicht mehr Feinde sind, sondern geliebte Kinder. Siehe den Segen Gottes. Der ganze Segen, den Jesus uns bringt, er besteht darin, dass er alle Hindernisse aus dem Weg räumt, sodass wir zuversichtlich vor Gott kommen können. Die Schuld ist weggeräumt. Wir haben Frieden. Der Teufel ist besiegt. Wir haben Sicherheit. Unsere Unwürdigkeit ist weggeräumt. Wir wurden geheiligt und gereinigt. Er hat uns zu seinem Volk gemacht. Unsere Blindheit ist weggeräumt. Er hat uns durch Glauben geschenkt durch den Geist. Wir dürfen Gott persönlich erkennen. Wir dürfen ihn sehen, der für uns vorgesehen hat. Verzweifle nicht. Werfe deine Sorgen auf ihn. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, wie wird er mit ihm uns nicht auch alles geben? Erhebe dein Herz zu ihm wie ein Brandopfer. Erkenne ihn durch die Weise, wie er sich geoffenbart hat. Durch sein Wort, durch seinen Geist, durch das, was wir sehen, was Jesus getan hat, erkennen wir und sehen wir Gott. Und es ist auch eine Mahnung: Verachte Gott nicht, indem du nur an dich selbst denkst, indem du nur auf dich selbst vertraust. Siehe doch den Segen Gottes, gebrauche den Segen Gottes, um ihn wirklich anzubeten. Siehe auf Jesus, er ist das wohlgefällige Opfer. Und danke ihm dafür. Und erkenne die Liebe Gottes und die Gnade Gottes und die reichhaltigen Segnungen Gottes, die uns in Christus entgegengehen. Lies die Bibel. Jesus schenkt dir Verständnis. Bete zu Gott. Jesus schenkt dir Freimut. Lebe im Glauben und in der Heiligung. Jesus schenkt dir Weisheit und Erkenntnis. Glaube an den Gott, der dir in Liebe begegnet, auf dem Berg Moria, am Kreuz von Golgatha. Möge Gottes Geist in uns unsere Augen eröffnen und unser Herz erheben, dass wir diesen Gott sehen und anbeten und begegnen. Amen.